ARD Crime Time. Der True Crime Podcast. Exklusive Einblicke in spektakuläre Ermittlungen.
Heute kann ich sagen an alle Mitwisser, traut euch, helft mir dabei, den Fall aufzuklären. Man kann nach so langer Zeit auch strafrechtlich nicht mehr verfolgt werden.
Das ist Natascha Pfau. Im Alter von 6 Jahren verliert sie ihre Mutter Cornelia Pfau. Die junge Frau wurde ermordet.
Von dem her bitte ich wirklich jeden, sei es der kleinste Hinweis, bitte raus damit.
Die zuständige Polizei sagt, es fehlen neue Ansatzpunkte, um den ungeklärten Mordfall noch einmal aufzurollen.
Sobald neue Ermittlungsansätze eingehen, das heißt Hinweise, eine neue Spurenlage, können die Ermittlungen sofort wieder aufgenommen werden.
Und der Leiter eines Cold Case Projekts möchte helfen und die Akte zusammen mit Studierenden analysieren.
Es gibt einen entsprechenden Aktenbestand und da wir eigentlich ausschließlich für Polizei und für die Staatsanwaltschaften unsere Ergebnisse erarbeiten, war für uns klar, dass wir gerne diesen Fall von Frau V. analysieren werden.
Das Problem, das Cold Case Projekt darf nicht helfen. Warum und was über Cornelia Pfau und die letzten Stunden ihres Lebens bekannt ist, das besprechen wir diesmal in ARD Crime Time. Hallo und willkommen zu dieser Folge. Mein Name ist Mathis Kiesig und uns gibt es werbefrei in der ARD Audiothek. Das wird leider oft vergessen oder vernachlässigt, auch in der medialen Berichterstattung. Angehörige von Verbrechensopfern sind ebenfalls Opfer. Sie leiden oft ein Leben lang unter dem Verlust eines geliebten Menschen. Besonders hart ist es, wenn das Verbrechen nicht aufgeklärt ist, der oder die Täter nicht zur Rechenschaft gezogen wurden. Genauso ist es im Fall von Natascha Pfau. Sie war noch ein Mädchen, als ihre Mutter ermordet wurde. Jetzt, 35 Jahre später, bemüht sie sich um Aufklärung. Wie sie das macht, kann uns mein Kollege David Kopp erzählen. Er hat sich mehrfach mit Natascha Pfau getroffen und sich intensiv mit dem ungeklärten Fall beschäftigt. Hallo David.
Salü Mathis.
David, wer ist denn Natascha Pfau und wie bist du auf sie und ihren Fall eigentlich gestoßen?
Natascha Pfau ist Anfang 40, sie ist gelernte Automobilkauffrau, lebt in Neuenburg am Rhein, das ist direkt an der französischen Grenze, südwestlich von Freiburg im Breisgau. Die beiden Orte sind 35 Kilometer voneinander entfernt. Ich habe sie wahrgenommen als eine selbstbewusste Frau, die seit Jahren einfach wissen möchte, warum ihre Mutter ermordet wurde und von wem. Und mit dieser Frage ist sie Ende 2023 an die Öffentlichkeit gegangen, hat ein Video ins Internet gestellt auf die Plattform YouTube. Und eine Kollegin, die aus Freiburg kommt, die hat das Video gesehen und mich darauf aufmerksam gemacht und mir das gezeigt. Das Video, man muss sich das so vorstellen, das ist relativ professionell gedreht, circa 5 Minuten lang. Und Natascha Pfau spricht darin sehr ruhig und mit wohlüberlegten Worten in die Kamera, schildert den Fall und wendet sich dann direkt an die Zuschauerinnen und Zuschauer.
Meine große Hoffnung seid nun ihr, jeder einzelne von euch. Ich hoffe, den Fall noch einmal in die Köpfe zu rufen. Und ich bin offen für die kleinste Erinnerung und jede Info. Fragt eure Eltern, eure Großeltern, teilt und zeigt das Video so vielen Menschen wie möglich.
Das Video wurde bei YouTube sehr oft angeklickt und es ist ja auch etwas ungewöhnlich, dass Angehörige von Mordopfern so mutig und so offen sind und von sich aus die Öffentlichkeit suchen. Ich habe dann mit Natascha Pfau Kontakt aufgenommen und sie war dann auch sehr offen für ein Interview.
Wir sprechen ja gleich über den Tattag vor 35 Jahren und was die Ermittlungen damals ergeben haben, warum sie auch eingestellt wurden. Aber vorher noch die Frage, die vielleicht auch einige Zuhörerinnen und Zuhörer beschäftigt. Warum sucht denn Natascha Pfau erst jetzt nach dem Mörder ihrer Mutter? Warum nicht schon früher?
Ich denke, das hat verschiedene Gründe. Es ist ja auch nicht so, dass sie sich bisher überhaupt nicht interessiert hat. Sie hat zum Beispiel 2017 schon einmal Akteneinsicht genommen. Sie war sich dann lange nicht sicher, wie ihre Familie reagiert, wenn sie an die Öffentlichkeit geht. Und ein weiterer Aspekt ist, dass sie neben schönen Erinnerungen an die Zeit mit ihrer Mutter auch sehr unschöne hat. Sie hat wohl nicht die Geborgenheit und Aufmerksamkeit erhalten, die man sich für ein Kind wünscht. Sie hat davon erzählt, dass ihre Mutter Alkoholprobleme hatte, dass sie sogar suizidgefährdet war, dass sie häufig umgezogen sind. Und in der Pubertät war sie dann auch ein bisschen wütend auf ihre Mutter, die ja gar nicht mehr da war. Aber sie war irgendwie unzufrieden mit dem damaligen Lebensstil und hat sich einfach geärgert, dass sie zu dem Zeitpunkt jetzt keine Mutter hat. Dann gibt es auch andere Ereignisse in ihrem Leben wie Geburtstage und Weihnachten, an denen sie sehr an ihre Mutter denkt. Und ein solches Ereignis hatte dann auch einen sehr starken Einfluss auf ihre Entscheidung.
2022 habe ich meine wundervolle Frau geheiratet. Das war ein großer Schlüsselmoment für mich. Im besten Fall heiratet man einmal im Leben und natürlich wünscht man sich da seine Mama dabei. Und ja, meine Frau hat ihre Mama leider auch früh verloren und so standen wir beide tatsächlich da ohne Mama. Und ja, das war dann nicht ganz so einfach und das hat mich nochmal sehr bewegt. Und 2023 durfte ich dann meinen 40. Geburtstag feiern. Und durch die Heirat und dieser Schlüsselmoment habe ich dann tatsächlich bis zu meinem 40. Geburtstag mit mir gerungen, ob ich doch noch einmal wirklich in die Öffentlichkeit gehe und das Ganze mit dem Video, ob ich da noch einmal was in die Richtung starte. Und da hängen so viele Überlegungen dran und Gedanke, dass ich wirklich ein Jahr gebraucht habe, um den Schritt tatsächlich dann zu wagen.
Gehen wir jetzt mal gedanklich in den Januar 1990, die Zeit, in der sich das Verbrechen an Nataschas Mutter ereignet hat. In welcher Situation ist denn Natascha Pfau damals? Wie gut kann sie sich eigentlich noch erinnern? Sie ist ja schließlich noch ein Kind.
Genau, sie ist damals 6 Jahre alt, ihre Eltern leben getrennt. Normalerweise wohnt sie bei ihrer Mutter in Freiburg. Zu dieser Zeit um den Jahreswechsel 1989-90 ist sie aber gerade bei ihrer Familie väterlicherseits zu Besuch in Neuenburg-Zinken. Und dort erscheint dann die Polizei mit der Todesnachricht.
Ich habe gespürt, es ist irgendwas Komisches, es war in der Luft, aber ich wusste nicht, was vor sich geht. Ich bin dann auch bei der Oma bliebe und die haben sich dann alle versammelt, wo ich dann natürlich nicht dabei sein soll erstmal. Und am nächsten Morgen weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen, meine Oma stand hinter mir, hat mir meine Haare gekämmt und ich habe schon gemerkt, sie kämpft mit irgendwas. Und ja, als Kind hat man einfach so eine sensible, so eine Feinfühligkeit. Das ist was in der Luft, man kann es nicht erklären. Und meine Oma hat das Ganze dann quasi so rübergebracht, indem sie zu mir sagte, deine Mama hatte einen Unfall, deine Mama kommt nicht mehr. Und ich habe dann sofort losgeschrien als Kind.
Wahrscheinlich weiß die Großmutter zu diesem Zeitpunkt schon, dass Nataschas Mutter nicht durch einen Unfall ums Leben gekommen ist. Aber sie versucht der 6-Jährigen den Tod der Mutter wohl irgendwie schonend beizubringen, spricht von einem Unfall. Und das war sicherlich auch für sie keine einfache Situation.
Wie erfährt denn die Polizei überhaupt von dem Tod von Cornelia Pfau? Wer hat sich denn bei den Beamtinnen und Beamten damals gemeldet?
Das waren 2 Joggerinnen. Die haben die Leiche am 11. Januar 1990 an einem Waldweg gefunden. Morgens um 8.40 Uhr und dann haben sie die Polizei informiert. Die beiden Frauen haben wohl schon aus der Distanz gesehen, dass etwas nicht stimmt und sind erst gar nicht näher rangegangen an den teils unbekleideten Körper. Dann haben also die Ermittlungen begonnen und Natascha Pfau sagt, die Auffindesituation hat schnell Hinweise darauf gegeben, um welches Motiv es sich bei der Tat handeln könnte.
Ich denke, es war relativ schnell klar, dass es um ein Sexualverbrechen ging, weil ich weiß es selber noch durch die Akteneinsicht, durch die Bilder. Meine Mutter lag auch wirklich da. Das Oberteil war nach oben und die Hose war nach unten. Und ich denke, für jeden ist dann klar, was hier passiert ist. Eine junge Frau, die dann so abgelegt wurde und so aufgefunden wurde, ist natürlich schon sehr schrecklich, weil ja, das will man natürlich, und als Tochter, das will man natürlich nicht, dass die Mutter so gefunden wird. Ne?
Für Natascha Pfau ist diese Auseinandersetzung mit dem Mord an ihrer Mutter natürlich eine Belastung, ist ja völlig verständlich.
Ja, und das, was sie mir da gerade gesagt hat, das war auch an dem Waldweg, an dessen Rand ihrer Mutter vor 35 Jahren von den Joggerinnen gefunden wurde. Sie war damals, als wir dort waren, zum 3. Mal an dieser Stelle. Ich habe sie so wahrgenommen, dass sie sehr souverän aufgetreten ist, aber man hat doch gemerkt, dass das irgendwas mit ihr macht.
Kannst du uns diesen Ort, diesen Waldweg bei Freiburg im Breisgau etwas beschreiben, dass unsere Hörerinnen und Hörer davon Eindruck bekommen?
Auf den Waldweg kommt man, wenn man von einer Landstraße abfährt. Die Landstraße verbindet 2 Orte, nämlich Ebringen-Thalhausen und Wittnau, beides südlich von Freiburg. Die Landschaft dort ist sehr schön, es ist hügelig. Als wir dort waren, sind Nebelschwaden übers Land gezogen, also ist schon sehr idyllisch. Der Weg zum Wald, der bietet auch eine schöne Aussicht. Nach ca. 300 Metern kommt man dann in den Wald. Er ist relativ dicht, besteht aus Laubbäumen. Der Weg ist recht breit und führt geradlinig durch den Wald durch. Auf einem Polizeifoto von damals in Schwarz-Weiß kann man sehen, wie Kriminaltechniker so ungefähr 2-3 Meter vom Weg entfernt stehen, auf dem Waldboden und sich nach unten beugen. Das ist wohl der Fundort.
Dieses Polizeifoto und auch die Luftaufnahmen von der Gegend sind übrigens zu sehen in einem Fernsehbeitrag von David für das ARD-Magazin Brisant. Den Beitrag haben wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für einen optischen Eindruck des Falls im Beschreibungstext dieser Podcast-Folge natürlich auch verlinkt. Bleiben wir noch einen Moment bei diesem Waldweg. Ist der Auffindeort der Leiche von Cornelia V. denn auch der Tatort?
Eher nicht. Es ist nichts bekannt über irgendwelche Spuren an diesem Ort, die auf eine Auseinandersetzung hindeuten. Die Lage des Ortes und auch das, was wir über die letzten Stunden im Leben von Cornelia V. wissen, da reden wir gleich drüber, das alles spricht dafür, dass die Leiche dort nur abgelegt wurde.
Und wie bei ungeklärten Todesfällen üblich, wird die Leiche dann nach der Spurensicherung auch rechtsmedizinisch untersucht. Mit welchem Ergebnis?
Es fand sexueller Kontakt statt mit einem Mann, es wurde Sperma gefunden und es gibt Spuren von Gewalt am Körper und die Todesursache ist Ersticken. Das heißt, Cornelia V. wurde offenbar vergewaltigt und erwürgt.
Was hat die Polizei denn damals unternommen, um den oder die Täter zu finden? Wie ging es dann weiter?
Es wurde eine Sonderkommission gebildet, die Sonderkommission V. Die befragt letzte Kontaktpersonen und Zeugen, hört sich unter Autofahrern um und Busfahrgästen. Da stehen Beamte nachts im Regen an 2 Stellen und wollen einfach Leute finden, die immer zur gleichen Zeit an diesen Orten unterwegs sind. Sie verteilen auch Flugblätter. Zudem wird eine Belohnung ausgelobt in Höhe von 3.000 D-Mark. Insgesamt kommen bei der Polizei dann 124 Hinweise an. Eine Einsatzhundertschaft sucht im Wald nach Spuren, findet aber offenbar nichts Relevantes. Lediglich Abdruckspuren von Autoreifen. Mit ihnen wurde der Abstand zur Radachse dann auch berechnet. Demzufolge gehören die Spuren zu einem kleineren Fahrzeug, zum Beispiel zu einem VW Golf oder zu einem Trabi. Es ist aber gar nicht klar, ob die Abdruckspuren überhaupt irgendetwas mit dem Fall zu tun haben. Auf die offensichtlichste Spur, das Sperma, da gehe ich später noch drauf ein. Nur so viel schon mal, das hat bisher auch nicht zum Erfolg geführt.
Und wie lange ermittelt die SOKO dann? Was war denn das Ergebnis dieser ganzen Untersuchungen, dieser 124 Hinweise?
Also die ganzen Angaben zur Polizeiarbeit, die habe ich Zeitungsartikeln von damals entnommen. Der Polizeisprecher konnte mir gar nicht so viel sagen, lediglich dies hier.
Ja, die damals ca. 30-köpfige Sonderkommission hat den Fall umfangreich bearbeitet. Die Aktenlage füllt mehrere Umzugskartons. Es gibt eine sehr gute kriminaltechnische Spurenlage. Die Aktenlage ist soweit ausermittelt, das heißt, die Spuren sind ausermittelt. Deswegen wurden die Ermittlungen dann auch irgendwann eingestellt.
Und wann genau wurden die eingestellt?
Einem Zeitungsartikel zufolge war das Ende Januar 1990, also schon weniger als 3 Wochen nach der Tat. Dann hat eine Ermittlungsgruppe bestehend aus 4 Beamten noch weiter an dem Fall gearbeitet, allerdings ohne ihn zu lösen. Und auch wenn es jetzt vielleicht so klingt, es ist nicht so, dass die Polizei, dass die Ermittler gar nichts herausgefunden haben. Aber leider stand uns bei der Polizei niemand für ein detailliertes Interview zur Verfügung, sodass wir einfach nicht viel wissen.
Aber Natascha V., die Tochter des Opfers, kennt ja die Ermittlungsakten. Und was weiß sie denn darüber, wo ihre Mutter letztmals gesehen wurde und was abends vor diesem Verbrechen denn geschehen sein soll?
Also ihrem Wissen nach wurde ihre Mutter am Abend des 10. Januar 1990 letztmals im Freiburger Stadtteil Haslach gesehen. Und zwar an einer Bushaltestelle im Rankackerweg. Das war so gegen 23 Uhr. Dort soll sie in ein helles Auto eingestiegen sein. Und kurz zuvor war ihre Mutter in einer Kneipe, hat mir Natascha V. erzählt.
Sie war in der Gaststätte Heidstube oder wie man so schön in Freiburg sagt, Heidstüble. Sie war dort mit ihrem damaligen Freund. Es gab da auch einige Auseinandersetzungen. Sie ging wohl dann auch alleine aus dieser Gaststätte raus, zu Fuß 3 bis 5 Minuten in den Rankackerweg. Und dort will man sie eben in eine Fahrzeugsteige sehen.
Und dass sich ihre Mutter Cornelia V. in Gaststätten aufgehalten hat, das war für sie wohl auch nichts Ungewöhnliches. Das hat mir ihre Tochter berichtet, als wir in Freiburg vor dieser inzwischen ehemaligen Gaststätte standen. Man sieht noch die Laternen an dem Gebäude. Aber sonst deutet da nichts mehr auf eine Gaststätte hin. Und da standen wir in dieser Hauptverkehrsstraße und Natascha V. hat mir das erzählt.
Sie hat als junge Frau oft bedient in Gaststätte, Cafés und hat sich so auch ihr Unterhalt verdient. Hat natürlich dadurch auch viele männliche Bekanntschaften gemacht. Und ja, wenn sie nicht selber bedient hat oder gearbeitet hat, dann war sie halt abends auch oft in Gaststätte, Kneipe, Diskotheke unterwegs und ja, hat viele Kontakte geknüpft, war ein offener, lustiger Mensch und hat auch gern getanzt. Und genau, das war so, wo sie sich auch tatsächlich gern aufgehalten hat und da halt auch immer einfach zum Alkohol greifen konnte.
Damit wir zu dieser Beschreibung auch ein Bild vor Augen haben, wie sah denn eigentlich Cornelia Pfau aus? Wie können wir sie uns diese junge Frau vorstellen?
Cornelia Pfau ist damals 26 Jahre alt. Sie ist also schon sehr jung Mutter geworden, mit Anfang 20. Sie hatte kurze blonde Haare, schlanke Figur, ist 1,58 Meter groß. Zuletzt gekleidet war sie mit einer Jeans, dunkelbraunen Lederstiefeln, schwarzem Pullover und einer blusenartigen Jacke. Auffällig an dem Abend ist, dass Cornelia Pfau ziemlich bepackt ist. Sie hat eine dunkle, bananenförmige Handtasche bei sich, aber auch eine schwarze Reisetasche, einen kleinen blauen Kinderrucksack von Natascha, ihrer Tochter, und eine Plastiktüte der Firma Wertkauf. Außerdem noch einen bunten Regenschirm mit einem Holzgriff.
Cornelia Pfau verlässt also am späten Abend des 10. Januar 1990 die Gaststätte Heidstube im Freiburger Stadtteil Haslach, vermutlich mit diesem ganzen Gepäck. Und dann geht sie zu Fuß zu der erwähnten Bushaltestelle. Dort steigt sie aber eben nicht in den Bus, sondern in ein Auto ein. Was ist denn konkret über diese Situation bekannt?
Dazu gibt es eine Beobachtung eines Zeugen und seine Schilderung kennt Natascha Pfau aus den Akten.
Also der Zeuge sagte aus, dass sie sich mit Küssen begrüßten. Allerdings, ja, wie viel Gewicht so eine Zeugeaussage hat, ne, das sei halt dahingestellt. Man muss dazu sagen, meine Mutter war zu dem Zeitpunkt stark alkoholisiert. Sie hatte über 2 Promille Alkohol im Blut. Und jetzt, wo man das weiß, ist schwierig wirklich zu sagen, ob man sich da mit Küsschen begrüßte oder man weiß ja auch selber, man ist da empfänglicher für Kontakt, wenn man stark betrunken ist. Von dem her, ob man sich wirklich kannte, flüchtig kannte vielleicht oder ob man sich gar nicht kannte, bin ich mittlerweile so weit, dass ich das auch in Frage stelle.
Für das dann folgende Geschehen gibt es keine Zeugen mehr, zumindest fast keine Zeugen. Denn es gibt nur noch jemanden, der Cornelia Pfau an diesem Abend auf dem Schönberg gesehen haben will. Der Schönberg, der liegt am südlichen Stadtrand von Freiburg, bei Ebringen, und ist damit auch nicht weit entfernt vom Leichenfundort. Das sind so ungefähr 3 Kilometer. Der Berg bietet auch eine gute Aussicht. Der ist rund 650 Meter hoch und in der Nähe ist eine Burgruine. Also das Ganze ist ein Ausflugsziel. An diesem Schönberg, da setzt auch eine Theorie von Natascha Pfau an, was ihre Mutter und der Mann, zu dem sie ins Auto gestiegen ist, vorhatten und was danach geschah.
Der Schönberg ist eigentlich beliebt, gerade auch für verliebte Paare oder generell, wenn man dort mal eine Joint rauchen will oder so. Und wenn man der Theorie so ein bisschen folgt, dann geht man auf den Schönberg und vielleicht gab es da auch eine Auseinandersetzung, weil man sich was erhofft hatte. Meine Mutter wollte nicht, es kam zum Streit. Man weiß, sie wurde vergewaltigt vor ihrem Tod. Dann kann man sich das natürlich ein bisschen ausmalen oder abspielen im Kopf. Und oft ist ja wirklich so, das Opfer schreit oder will sich bemerkbar machen. Man geht an der Halsdrück zu und dann ist ja schon eigentlich geschehen. Und vom Schönberg aus ist tatsächlich dann nicht mehr weit zu diesem Waldstück.
Mit dem Waldstück meint Natascha Pfau also den Ablageort, den Fundort letztlich ihrer Mutter. Und das ist die Theorie von Natascha Pfau. Aber bleiben wir mal bei den Fakten. Was ist denn eigentlich mit den persönlichen Gegenständen von Cornelia Pfau? Wir hatten ja darüber gesprochen, wie viel sie bei sich hatte. Wurde da irgendetwas davon gefunden?
Also rund um den Fundort der Leiche wurde, soweit wir wissen, nichts gefunden. Aber wohl einige Tage später wurden ganz woanders diese Sachen, diese Taschen und Tüten, die Cornelia Pfau mit sich trug, entdeckt. Eine Bestätigung dafür haben wir nicht, aber Tochter Natascha sagt, ein Teil der Gegenstände wurde in einem Freiburger Stadtwald gefunden. Der ist mehr als 10 Kilometer von der Leiche entfernt. Nicht dabei waren der Kinderrucksack und die Handtasche, inklusive Portemonnaie und Ausweis. Dieser Wald, muss man sich vorstellen, der heißt Mooswald, liegt im Westen von Freiburg im gleichnamigen Stadtteil, also Freiburg-Mooswald. Das ist mehr als 10 Kilometer, wie gesagt, vom leichten Fundort entfernt. Für Natascha Pfau spricht das dafür, dass der Täter irgendeinen Bezug zu Freiburg hatte. Ein Durchreisender kommt aus ihrer Sicht eher nicht in Frage.
Apropos Täter, gab es denn bei den polizeilichen Ermittlungen damals irgendwelche Verdächtigen?
Ein Hauptverdächtiger war der damalige Freund von Cornelia Pfau, der noch mit ihr in der Kneipe war. Der Verdacht gegen ihn ließ sich aber wohl nicht erhärten, genau wie bei anderen Männern, die zwischenzeitlich verdächtigt wurden. Hintergrund ist die gesicherte DNA, die Sperma-DNA an der Leiche. Das ist ja, davon ist mal auszugehen, der genetische Fingerabdruck des Täters. Und Polizeisprecher Johannes Seiger fasst das in drei Sätzen so zusammen.
Es wurden damals DNA-Spuren am Tatort erhoben. Diese wurden dann abgeglichen mit DNA von Tatverdächtigen. Diese konnten alle ausgeschlossen werden. Und bislang konnten wir leider keinen Täter dadurch ermitteln.
Die DNA liegt auch weiter vor. Das heißt, begeht der Täter erneut eine Sexualstraftat und wird gefasst, dann wird seine DNA in der Datenbank gespeichert und er könnte als Mörder von Cornelia V. überführt werden.
Aber die bisherigen Abgleiche haben eben keinerlei Ergebnisse gebracht.
Ja.
Inwiefern kommt denn auch der Ex-Freund von Cornelia V., also Nataschas Vater, vielleicht als Täter in Frage?
Ganz generell kann man schon vermuten, dass er als Ex-Freund ein Motiv gehabt hätte. Wie stark er jetzt für die Polizei damals verdächtig war, dazu liegen uns keine Infos vor. Natascha V. weiß, dass er befragt wurde und dass seine Mutter ihm ein Alibi gab. Ihr zufolge war er zur fraglichen Zeit nicht in Freiburg. Zudem ist bekannt, dass er damals kein helles Auto fuhr, wie es an der Bushaltestelle gesehen wurde. Und ja, er hatte nicht mal einen Führerschein. Er musste dann auch seine DNA-Probe abgeben und wurde dadurch als Täter ausgeschlossen.
Wer für den Tod von Cornelia V. im Januar 1990 verantwortlich ist, das ist also weiter offen. Unternimmt denn die Polizei später noch einmal den Versuch, den Fall zu klären?
Naja, jedenfalls nicht so, dass darüber berichtet wurde. Was ich weiß, ist, dass nachdem die Soko aufgelöst wurde, wenige Wochen nach der Tat war das ja, da hat zunächst eine vierköpfige Ermittlergruppe weiter an dem Fall gearbeitet. Später war nur noch ein Sachbearbeiter damit befasst. 1993 hat die Staatsanwaltschaft dann die Ermittlungen ganz eingestellt, berichtete die Badische Zeitung. Und als Tochter Natascha dann älter wird, fragt sie immer mal wieder nach bei der Polizei, fragt, ob es was Neues gibt. Gerade 2007, da geht der Fall eines Mannes aus dem benachbarten Elsass durch die Medien. Der gesteht nämlich, innerhalb von 17 Jahren insgesamt 30 Frauen ermordet zu haben. Auch in Deutschland und in der Schweiz. Das ist dann ein Grund für Natascha V., wieder zur Polizei zu gehen und zu fragen, ist das vielleicht der Mörder meiner Mutter? Ein DNA-Abgleich schließt den Mann aus dem Elsass dann aber als Täter im Fall Cornelia V. aus. Jahre später nimmt bei der Freiburger Polizei jemand die Akten wieder in die Hand, wie Johannes Seiger erklärt, der Polizeisprecher.
Im Jahre 2021 wurde im Rahmen des Cold Case Managements dieser Fall wieder aufbereitet. Das heißt, er wurde gesichtet, digitalisiert und auch priorisiert. Die Priorisierung ergab keinen Spitzenplatz, sodass der Fall zwar digitalisiert ist, er kann jederzeit wieder aufgenommen werden. Je nachdem, wie die Hinweise eingehen, können wir da direkt weiterarbeiten.
Und genau das möchte Natascha V. nun erreichen. Sie will der Polizei neue Ansätze liefern, damit die Ermittlungen wieder aufgenommen werden. Daher wagt sie den Schritt in die Öffentlichkeit, stellt, wie erwähnt, im Oktober 2023 das Video ins Internet mit der Bitte um Hinweise. Welche Reaktionen gibt es denn darauf?
Das Video wurde inzwischen mehr als 20.000 Mal aufgerufen. Es gibt eine große Resonanz, jedenfalls größer als für Natascha V. ursprünglich erwartet. Sie erhält auch einzelne Hinweise, Informationen, zum Beispiel zu den Leuten aus dem Umfeld ihrer Mutter. Allerdings, so sagt Natascha V.,
bisher war leider noch nicht der heiße Hinweis dabei. Es komme Hinweise rein und man merkt auch, die Menschen machen sich Gedanken, die versuchen zu helfen. Ich bin da auch wirklich mega dankbar. Also soll niemand draußen falsch verstehen. Auch der kleinste Hinweis, auch wenn man vielleicht denkt, das könnte gar nichts dazu beitragen. Manchmal ist vielleicht doch genau der entscheidende Hinweis. Also deswegen bitte weiter an mich oder an die Polizei, ganz egal. Aber abgesehen von der Bereitschaft, dass die Leute helfen wollen und sich erinnern möchte, bekomme ich auch ganz viel Feedback, was mich bestärkt in dem, was ich tue. Viele bewundern das, dass ich so stark bin und das tut einem auch gut, ganz klar.
Manche Leute bieten ja zum Beispiel auch an, dass sie Plakate aufhängen könnten. Ganz klassisch, denn es bewegen sich ja nicht alle im Internet, die vielleicht damals in dem Alter waren, von Cornelia V. Selbstverständlich werden auch die Medien aufmerksam. Zuerst die Regionalzeitung, die Badische Zeitung, später auch der Südwestrundfunk und auch bundesweite Programme. Natascha V. ist sogar zu Gast in Talkshows, sie gibt sehr viele Interviews. Und das alles kostet sie sehr viel Zeit und viel Kraft, wie sie mir erzählt hat.
Ja, man muss bedenken, dass man tatsächlich das auch noch mal irgendwo durchlebt. Es ist nicht nur die Kraft, dass man in die Öffentlichkeit kommt und nach Hinweise sucht und auch über den Fall spricht und da ganz offen dem Thema gegenüber ist, sondern man hat da auch noch mal so eine Reise in die Vergangenheit. Und das war mir, glaube ich, nicht ganz so bewusst, dass das viele Emotionen und Gedanken noch mal aufleben lässt. Aber Ja, jetzt bin ich den Schritt halt auch schon gegangen.
Was sagt denn eigentlich die Polizei dazu, dass die Tochter des Mordopfers die Suche nach Hinweisen nun selbst in die Hand nimmt, damit in die Öffentlichkeit geht? Das ist ja auch nicht ganz gewöhnlich, kann man so sagen.
Die Polizei ist, ich würde sagen, verständnisvoll. Da könnte man das zusammenfassen. Die Ermittlerinnen und Ermittler würden vielleicht sogar gerne den Fall nochmal angehen, wenn sie denn das Personal dazu hätten und es nicht bei anderen Fällen größere Erfolgschancen gäbe. Wichtig zu betonen ist, dass Natascha V. ja nicht auf eigene Faust in Anführungszeichen ermittelt. Sie steht im Kontakt zum zuständigen Sachbearbeiter. Also es gibt da einen Beamten bei der Polizei, der hat den Fall auf dem Tisch liegen. Es gibt aber keine große Ermittlungsgruppe, die an dem Fall arbeitet. Und an diesen Sachbearbeiter gibt sie dann auch die Hinweise weiter, die bei ihr ankommen. Und dass es eben diesen Kontakt gibt, das hebt auch Polizeisprecher Seiger hervor.
Wir stehen generell in engen Austausch mit Angehörigen von Opfern. Das heißt, so auch in diesem Fall. Wir waren informatorisch immer mit eingebunden. Wir wussten über das Vorhaben der Angehörigen Bescheid und hatten soweit auch keine Einwände, sodass wir natürlich Hinweise, die jetzt eventuell kommen, gerne entgegennehmen und denen auch nachgehen.
Der entscheidende Hinweis ist aber, wie gehört, bislang ausgeblieben. Und somit ist weiter unklar, bei wem Cornelia V. am 10. Januar 1990 abends nach einem Kneipenbesuch in ein helles Auto eingestiegen ist und ob derjenige auch ihr Mörder ist. Fest steht, die 26-Jährige wurde vergewaltigt und erwürgt. Zwei Joggerinnen fanden die Leiche am nächsten Morgen in einem Waldweg. Im Frühjahr 2024 schöpft Natascha V. dann erneut Hoffnung, was neue Ermittlungen anbelangt. Denn sie erhält eine Nachricht, mit der sie so nicht gerechnet hatte. Von wem kommt denn diese Nachricht und was sorgt für diese Hoffnung bei der Angehörigen?
Die Nachricht kommt aus Niedersachsen von einer angehenden Polizistin. Die erzählt Natascha V. von einem Cold Case Analyseprojekt der Polizeiakademie Niedersachsen und stellt den Kontakt zum Projektleiter her.
Wir haben dann auch sofort einen Videocall mit meiner Anwältin zusammen gemacht. Und das hat sich wirklich super angehört. Ich meine, die Ergebnisse waren super. Und dann habe ich halt für mich entschieden, das ist wirklich eine große Chance. Es ist ja nicht nur die eine Sache, dass sich da jetzt jemand die Akte nochmal ansieht, auch vom Fach ist und Ahnung hat, sondern es hilft ja auch den Studierenden an wirklich echten Akten arbeiten zu dürfen, zu können. Und unterm Strich ist das eigentlich eine Win-Win-Situation. Und ich war voller Hoffnung.
Jetzt haben wir schon ansatzweise gehört, worum es bei diesem Cold Case Analyseprojekt geht. Aber David, kannst du es uns und unseren Hörerinnen und Hörern noch ein bisschen genauer erklären? Wer macht da genau mit und was wird da tatsächlich dann am Ende analysiert?
Es handelt sich um ein internationales Cold Case Analyseprojekt, kurz ICAP. Also ICCAP, es wurde 2020 ins Leben gerufen. Der Fokus liegt auf seit langem ungeklärten Fällen von vermissten oder mutmaßlich ermordeten Personen, auch nicht identifizierte getötete Personen. An dem Projekt beteiligen sich Studierende aus verschiedenen Ländern, aus europäischen Staaten, aber auch aus Australien, USA, aus Kanada. Sie untersuchen diese Cold Cases gemeinsam mit erfahrenen Polizeikräften. Angefangen hat das Ganze mit 44 Studierenden pro Kurs. Inzwischen in der siebten Auflage sind es mehr als 200. Die Idee ist, neben der polizeilichen Sichtweise weitere Disziplinen einzubeziehen, zum Beispiel forensische Archäologie, forensische Psychologie, Rechtswissenschaften, auch Kriminologie. Und dann mit dem Stand der heutigen Wissenschaft an Fällen aus der Vergangenheit arbeiten und so das Personal von morgen ausbilden.
Man könnte also sagen, es geht natürlich um Lehre, um Ausbildung, aber es geht eben auch darum, gegebenenfalls tatsächlich etwas zu bewirken mit realen Akten und das dann weiterzugeben an die Ermittlerinnen und Ermittler.
Genau, das ist der Grundgedanke. Das hat mir auch Carsten Bettels erklärt. Er ist Kriminaldirektor außer Dienst, also schon im Ruhestand, aber weiterhin und auch von Anfang an Leiter dieses Cold Case Analyseprojekts.
Unser Ansatz ist eigentlich, die Akte komplett neu zu lesen, zu sehen, gibt es auf der einen Seite Widersprüche in der Akte und auf der anderen Seite gibt es neue wissenschaftliche Entwicklungen, die vielleicht vor 20, 30 Jahren noch nicht so weit fortgeschritten waren. Und natürlich findet man überall auch neue Ansätze. Und was könnte ich mir denn mehr wünschen, wenn ich heute ein Ermittlungsverfahren neu leite, das in 10 Jahren noch mal jemand da drauf schaut und ich kann doch eigentlich froh sein, wenn dann jemand sagt, ja, da gibt's Dinge, die habt ihr vielleicht anders gesehen und die dann später zu einer Fallklärung führen.
Bis jetzt ist es noch nicht gelungen, bei einem der rund 60 untersuchten Fälle eine Täterin oder einen Täter zu überführen. Wichtig zu wissen ist dabei auch, würde man in der Akte jetzt eine Person finden, die verdächtig erscheint oder die bisher nicht befragt wurde, dann würden nicht die Studierenden diese Befragung durchführen oder sogar die Festnahme. Vielmehr stellen sie am Schluss ihrer Analyse der zuständigen Polizei oder der zuständigen Staatsanwaltschaft ihre Ergebnisse vor und die entscheiden dann, ob und wie sie in dem Fall weiter ermitteln.
Dann lass uns jetzt mal ganz speziell auf den Cold Case Cornelia V. schauen. Wie ging es dort weiter, nachdem dieser Kontakt zustande gekommen ist?
Zuerst mal hat mir Carsten Bettels erklärt, dass sich der Fall für das Projekt gut eignen würde. Eine wichtige Voraussetzung ist zum Beispiel, dass die Akte digitalisiert ist und das ist ja gegeben. Zum Vorgehen hat er mir gesagt, dass man sich zunächst intensiv mit dem Opferbild beschäftigen würde, also wer ist überhaupt dieser Mensch mit all seinen Licht- und Schattenseiten. Danach wird die Tat in Phasen eingeteilt und die Studierenden sollen Hypothesen bilden zum Tatablauf. Und ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Lesen sämtlicher Ermittlungsspuren, sagt Carsten Bettels.
Ein Fall, ein Tötungsdelikt kann eine Anzahl von mehreren hundert bis tausend sogenannten Ermittlungsspuren umfassen. Das sind einerseits forensische Spuren, das ist eine Spur, die zum Täter führt, aber es können auch Personenspuren sein, wer ist überprüft worden aus dem Umfeld der Frau V., möglicherweise aber auch strukturiert Sexualstraftäter aus der Region. Das heißt, unsere Zielrichtung ist es, nicht auf Hinweise aus der Bevölkerung zu warten in einem Fall, der ruht, der nicht priorisiert ist, sondern aus der Primärquelle Akte genau diese Hinweise nochmal zu generieren und der Polizei Vorschläge zu machen.
Und genau das würde Carsten Bettels gerne mit den Studierenden für den Cold Case Cornelia V. machen, vorausgesetzt, die zuständigen Stellen stimmen zu.
Und vielleicht ahnen Sie es schon, liebe Hörerinnen und Hörer, genau das ist hier der Knackpunkt. Bevor die Akte von Freiburg nach Niedersachsen zum Cold Case Analyseprojekt geschickt wird, ist eben die Zustimmung der Staatsanwaltschaft nötig. Wie geht's da weiter?
Ja, also die Freiburger Polizei, die stand dem Projekt zwar offen gegenüber, so der Eindruck von Carsten Bettels. Wer sich aber sehr vorsichtig verhalten hat von Anfang an, das war die Staatsanwaltschaft. Die hat nämlich sinngemäß gesagt, bevor wir die Akte an die Polizeiakademie Niedersachsen schicken, müssen wir prüfen lassen, ob das Vorgehen zulässig ist, und zwar mit Blick auf den Datenschutz. Das heißt, es war erstmal Warten angesagt, denn die Staatsanwaltschaft Freiburg hat den Datenschutzbeauftragten des Landes Baden-Württemberg um eine Einschätzung gebeten.
Der Landesdatenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg hat sich also mit dem Cold Case Cornelia V. befasst und mit dieser Anfrage. Wie fällt denn nun seine Einschätzung aus?
Er hält die Übermittlung der vollständigen Ermittlungsakten an die Polizeiakademie Niedersachsen zur Untersuchung oder zur Nutzung im Rahmen des Cold Case Analyseprojekts für unzulässig. Eine Einschätzung, der sich dann auch die Staatsanwaltschaft anschließt. Und für Natascha V., für die Tochter, ist das natürlich ein sehr, sehr herber Rückschlag. Ich habe Tobias Keber, den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, so der offizielle Titel, in Stuttgart besucht und ihn gefragt, warum er und seine Kollegen zu dieser Entscheidung gekommen sind.
Eine Ermittlungsakte, die besteht nicht aus 10 Seiten oder Ähnlichem. Das sind wirklich große Konvolute, gerade bei solchen Mordfällen. Das heißt, unheimlich viel Information und unheimlich sensible Information. Das können die Daten von Zeuginnen und Zeugen sein, Drittbeteiligte, Menschen, die zwischenzeitlich mal verdächtigt wurden und dann wieder nicht mehr, aber auch mehr oder weniger Unbeteiligte, ein Vermieter, der ja, wo man eine Wohnungsdurchsuchung machen musste zum Beispiel. Also auch der Name wäre in der Akte. Das heißt, die Akte enthält wahnsinnig viele personenbezogene Daten Dritter. Und die sollen jetzt in einer bestimmten Art und Weise weitergegeben werden. So. Und wenn mit dem Verfahren nicht betraute Dritte Einsicht bekommen sollen, also eine Datenübertragung stattfinden soll, dann braucht es dafür eine Rechtsgrundlage. Und die ist so ohne weiteres für diese Übertragung nach Niedersachsen zur Polizeiakademie nicht ersichtlich.
Eine fehlende Rechtsgrundlage. Das ist also das Argument des Landesdatenschutzbeauftragten von Baden-Württemberg dafür, dass die Akte zum Mordfall Cornelia V. aus seiner Sicht nicht an die Polizeiakademie in Niedersachsen weitergegeben werden darf. Obwohl das Ganze bei der Aufklärung des Verbrechens helfen könnte und auch den Studierenden zugute käme.
Zu den Studierenden. Es gibt in der Strafprozessordnung einen Paragraphen, der besagt, dass personenbezogene Daten unter bestimmten Voraussetzungen zu Forschungszwecken übermittelt werden dürfen. und zwar an Hochschulen und andere Einrichtungen, die wissenschaftliche Forschung betreiben. Aber das greift hier aus Sicht von Herrn Keber nicht, denn die Voraussetzungen seien sehr, sehr eng gehalten.
Dass man also sagt, nur diejenigen, die für das Erkenntnisinteresse eines Forschungsprojekts unmittelbar verantwortlich sind, die dürfen zum Beispiel zugreifen. Dem würde entgegenstehen, wenn man jetzt eine große Zahl hätte, eine große Zahl von Studierenden, zum Beispiel 60 Studierende in einem Kurs, die da Zugriff haben dürfen. Das würde diese Vorschrift also auch nicht zulassen. Das ist schlicht und einfach zu viel.
Der Datenschutzbeauftragte würde das dann wohl eher als Ausbildung bezeichnen und weniger als Forschung. Hinzu kommt noch, dass die Studierenden aus vielen verschiedenen Ländern kommen, in denen unterschiedliche Gesetze gelten.
Für Natascha Pfau, die große Hoffnung in das Cold Case Projekt gesetzt hat, dürfte diese Einschätzung des Datenschutzbeauftragten natürlich auch eine Enttäuschung sein.
Auf jeden Fall, und sie kam sehr unerwartet. Sie hatte nämlich fest damit gerechnet, dass die Staatsanwaltschaft zustimmt. Auf die, sagen wir mal, wenig mitfühlenden Aussagen von Herrn Keber reagiert sie mit Unverständnis.
Also diese Bedenke mit dem Datenschutz, da hätte man wirklich drüber sprechen können, weil der Datenschutz ist auch innerhalb dieses Forschungsprojekt, und ich nenne es gezielt Forschungsprojekt, ist zu 100% gegeben. Niedersachsen entscheidet ja nicht irgendwie, der Herr XY, der könnte doch Tatverdächtiger sein und den müsste mir jetzt noch mal vernehmen, sondern der zuständigen Behörde, Staatsanwaltschaft Freiburg, Kripo Freiburg, wird das Ganze vorgetragen und jeder Schritt wird besprochen. Deshalb verstehe ich einfach nicht, wer soll hier geschützt werden. Also geht mir nicht in den Kopf.
Wie man in Niedersachsen mit den Daten umgeht und wie viele Studierende Zugriff haben, das habe ich Projektleiter Carsten Bettels gefragt. Bevor wir seine Antwort aber hören, kurz zur Erinnerung, der Datenschutzbeauftragte sprach davon, dass beispielsweise 60 Studierende zu viel seien.
Die einzelnen Daten sind jeweils immer nur im Zugriff eines Teams, die ganz konkret an diesem Fall arbeitet. Also nicht alle Studierenden aus dem Gesamtprojekt haben Zugang zu allen Daten, sondern nur aus dem Team, was wirklich ganz konkret mit diesem Fall arbeitet. Und so arbeiten wir derzeit zum Beispiel an 10 Fallkomplexen mit 250 Studierenden. Und natürlich hat jeder nur Zugriff auf seinen Fall und nicht auf andere Fälle.
Das wären also bei gleichmäßiger Aufteilung 25 Studierende pro Fall und nicht 60. Und das Ganze übrigens auch alles sehr passwortgeschützt und unter aktuellen Sicherheitsstandards.
Gab es denn eigentlich einen direkten Austausch zwischen diesem Forschungsprojekt und den Datenschutzbeauftragten? Haben die sich mal wirklich direkt ausgetauscht über die Probleme?
Wohl nicht, soweit ich weiß. Und genau das könnte auch das Problem sein, dass der Datenschutzbeauftragte nur aufgrund der Aktenlage entschieden hat oder seine Empfehlung ausgesprochen hat, seine Einschätzung, dass es da keinen direkten Austausch, ein Telefonat oder so zwischen Niedersachsen und Stuttgart gab. Das hätte vielleicht geholfen.
Und was ja auch verwunderlich ist, dieses Cold Case Projekt, das gibt es ja schon seit einigen Jahren. Warum hat das denn bisher immer geklappt? Auch da wurden ja Studierendenakten von echten Fans zur Verfügung gestellt.
Ja, genau das wundert Carsten Bettels auch, den Projektleiter. Er sagt, man habe in den vergangenen 10 Jahren ein gutes Vertrauensverhältnis aufgebaut zu vielen Polizeidienststellen und Staatsanwaltschaften. Insofern war er zunächst zuversichtlich und dann enttäuscht über die Einschätzung des Datenschutzbeauftragten. Und von dem wollte ich dann auch wissen, warum das in der Vergangenheit kein Problem war. Und dazu sagte er mir nur ganz kurz, ja, vielleicht hat man da nicht immer gefragt.
Man könnte also auch von Pech für Natascha Pfau sprechen, dass in ihrem Fall die Staatsanwaltschaft Freiburg dafür zuständig ist. Denn offenbar handelt sie extrem vorsichtig, wenn es um den Datenschutz geht.
Ja, und Pech war vielleicht auch, dass der zugezogene Datenschutzbeauftragte die Sache dann sehr, sehr genau genommen hat und, sagen wir mal, in Anführungszeichen übers Ziel hinausgeschossen ist. Diesen Eindruck jedenfalls bekommt man, wenn man die Rechtsanwältin von Natascha Pfau fragt nach ihrer Reaktion auf die Einschätzung. Die Juristin heißt Stefanie Heinrich.
Also das hat mich frustriert, muss ich sagen. Es kam dazu, dass der Datenschutz dann geprüft hat, ob die Strafprozessordnung anwendbar ist. Und das war schon was mich in gewisser Weise stutzig gemacht hat, dass die Arbeit, die der Staatsanwalt zu seiner Natur, seiner Aufgabe gehört, dann vom Datenschutz übernommen wurde und der Datenschutz zum Ergebnis kam, dass die Akte gemäß der Strafprozessordnung nicht übergeben werden kann. Einige datenschutzrechtliche Belange kamen noch hinzu, aber überwiegend wird die Strafprozessordnung geprüft. und da lief was schief.
Inhaltlich, die Rechtsanwältin meint also, der Datenschutzbeauftragte hat sich vor allem mit der Strafprozessordnung beschäftigt, was gar nicht so seine Baustelle ist. Das sollte man mal schön der Staatsanwaltschaft selbst überlassen. Außerdem, was ihr besonders aufstößt, in der Einschätzung werde überhaupt nicht auf die Rechte des Opfers und Familie V eingegangen.
Wir haben in der Akte Tatortaufnahmen, wir haben Fotos von der Leiche. Das waren so unsere Bedenken, die wir hatten bei der Weitergabe der Akte und die sind mit keinem Wort erwähnt. Es geht um die Rechte potenzieller Beschuldigter, es geht um die Daten von Zeugen, die vernommen wurden, aber mit keinem Wort das Interesse der Familie an der Wahrheitsfindung oder der Menschenwürde des Opfers.
Und was sagt denn nun die Staatsanwaltschaft? Sie trifft ja am Ende die Entscheidung und muss dann den Worten des Datenschutzbeauftragten vielleicht ja auch gar nicht folgen.
Naja, die Staatsanwaltschaft, die will sich nicht hinwegsetzen über die für Natascha V. negative Einschätzung des Landesdatenschutzbeauftragten. Die Einschätzung ist jetzt nun mal in der Welt. Die bekommt die Staatsanwaltschaft nicht mehr so einfach weg. Schriftlich teilte man mir mit aus Freiburg.
Da die Übermittlung der Ermittlungsakten ausweislich der ausführlichen Stellungnahme des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit vom 13. September 2024 mangels Rechtsgrundlage datenschutzrechtlich unzulässig ist, kommt eine Überlassung der Akten nicht in Betracht. Eine Abwägung erfolgt in diesem Fall nicht.
Ja, das klingt alles sehr trocken, kompromisslos und hart. Gibt es denn gar keine Lösungsansätze, dass sich das Cold Case Projekt in Niedersachsen doch noch mit dem Fall Cornelia Pfau aus Freiburg befassen darf?
Auf Nachfrage sieht die Staatsanwaltschaft in Freiburg keine Möglichkeit. Anders, und das ist jetzt vielleicht etwas unerwartet, der Landesdatenschutzbeauftragte selbst, der nennt zwei Möglichkeiten.
Entweder es wird komplett anonymisiert, das heißt also, man müsste die Akte komplett durchsehen, alle personenbezogenen Daten entfernen, das wäre noch denkbar. Oder einwilligungsbasiert, das heißt, ich müsste alle Drittbetroffenen in der Akte fragen.
Also nochmal zusammengefasst, einmal, er sagt entweder die ganze Akte nochmal durchgehen und alle Namen und Adressen und so weiter schwärzen, was ein enormer Aufwand wäre. Oder der andere Vorschlag, alle Leute, die da drinstehen, kontaktieren und fragen, dürfen wir eure Daten weitergeben? Wäre auch ein sehr, sehr großer Aufwand und vielleicht leben auch gar nicht mehr alle. Also stelle ich mir beides nicht so einfach vor. Während dieser erste Vorschlag, das Anonymisieren aus Sicht von Projektleiter Carsten Bettels nicht in Frage kommt, kann er dem zweiten, dem Einholen von Einwilligungen, durchaus etwas abgewinnen. Aber man muss sich auch fragen, ja, was bringt das überhaupt, wenn die Staatsanwaltschaft weiter bei ihrem Nein bleibt?
Ist das letzte Wort also tatsächlich gesprochen oder geht es da doch irgendwie noch weiter?
Natascha V. hat mir gesagt, sie hat schon mehrmals darüber nachgedacht, den Kampf aufzugeben, den Kampf für neue Ermittlungen. Andererseits sagt sie, sie habe auch weiter Kraft.
Vielleicht ist es ab und zu einfach diese Ungerechtigkeit, die einen so stark macht. Und ja, ich bin ja generell ein großer True-Crime-Fan und sehe dann auch oft, dass es nicht nur mir so geht, dass es vielen Angehörigen so geht. Und ich finde es einfach Wahnsinn, wie man sich auf einer Seite hat man ja schon dieses schwere Schicksal und auf der anderen Seite muss man sich selber noch dafür stark machen, dass sich da irgendwas bewegt. Und das finde ich einfach eine abartige Ungerechtigkeit.
Jedenfalls hat sie, um darauf aufmerksam zu machen, eine Petition gestartet und ins Internet gestellt auf change.org. Das Ziel ist, die Staatsanwaltschaft doch noch zu einer Freigabe der Akte für das Cold Case Projekt zu bewegen.
Und wer sich diese Petition genauer anschauen möchte, wir verlinken sie natürlich auch im Beschreibungstext dieser Podcast-Folge. Zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung haben übrigens rund 2300 Menschen diese Petition schon unterzeichnet.
Ja, also es gibt zahlreiche Menschen, die das Anliegen von Natascha V. befürworten, die ihr auch Mut zu sprechen, das sieht man in den Kommentaren. Aber von behördlicher Seite erhält sie relativ wenig Unterstützung. Und genau das stört Carsten Bettels, Kriminaldirektor im Ruhestand.
Und Frau V. steht jetzt wieder allein da. Und es gibt für sie keine Alternativen, als sich an Privatdetektive zu wenden. Und das ist natürlich eine Situation, die nicht zufriedenstellt in einem Rechtsstaat. Also bei der derzeitigen Situation fällt mir eigentlich nur einer ein, der derzeit in Ruhe weiterschlafen kann. Und das ist der Mörder von Cornelia V.
Carsten Bettels hält es zum Beispiel für sinnvoll, mit der offenbar vorliegenden Täter-DNA in Ahnenforschungsdatenbanken nach Ansatzpunkten zu suchen. Solche Datenbanken werden ja zum Beispiel von Unternehmen in den USA betrieben. Allerdings, so ein Abgleich mit Ahnenforschungsdatenbanken in Deutschland ist aktuell nicht zulässig. wenige Kilometer vom Leichenfundort entfernt, in Frankreich, dagegen schon. Dort habe man mit dem Verfahren bereits einen Serienvergewaltiger identifiziert, sagt Carsten Bettels.
Das ist natürlich eine tragische Situation, insbesondere auch für Hinterbliebene, dass im Grunde genommen so nah entfernt, nur auf der anderen Seite des Rheins, so viel mehr möglich ist. Und letztlich muss ich auch in den Diskussionen bei uns in der internationalen Cold Case Analyse immer wieder feststellen, dass in anderen Ländern bestimmte Dinge schon weiter vorangetrieben sind und man steht manchmal einfach vor der Situation zu sagen, das ist in Deutschland nicht möglich.
Um das nochmal kurz einzuordnen, diese Ahndatenbanken, die es gibt, die können ja auch in Deutschland genutzt werden, allerdings eben nur mit eigener Einwilligung, mit eigener DNA, um einfach private Forschung, wenn man so will, zu betreiben. Aber hier geht es ja um Ermittlungsakten, hier geht es um Spuren aus einem Kriminalfall und diese dürfen eben nicht in solche privaten Forschungsdatenbanken eingepflegt werden. David, du hast ja kurz vor unserer Aufzeichnung noch einmal mit Natascha Pfau über den aktuellen Stand gesprochen. Wie ist der denn?
Ihre Rechtsanwältin hat kurz vor Weihnachten 2024 ein mehrseitiges Schreiben abgeschickt mit einem Widerspruch gegen die Einschätzung des Landesdatenschutzbeauftragten. Die Antwort darauf, die steht aktuell noch aus. Und Natascha Pfau nimmt weiter Hinweise entgegen, zum Beispiel per E-Mail. Die Adresse lautet coldcase-v@web.de. V wie das Tier mit dem Prachtkleid. Wir schreiben das auch nochmal in unsere Shownotes. coldcase-v@web.de.
Vielen Dank, David, für deine Recherche. Und bewegte Bilder und Fotos zum Fall gibt es in deinem Fernsehbeitrag für ARD Brisant. Der Link in die Mediathek steht auch in unseren Shownotes. Genauso wie der Link zu unserem Hörtipp. Sockenpuppenzoo, Angriff auf Wikipedia, heißt der Podcast, den wir Ihnen empfehlen wollen. Und Wikipedia ist die vielleicht wichtigste Webseite unserer Demokratie. Eine Internet-Utopie, wo jede und jeder freien Zugang zu Wissen hat. Doch das System ist fragil. Rechtsextreme haben die Offenheit Wikipedias genutzt, um Informationen und Diskurse zu manipulieren. Mutmaßlich schrieben sie mit Hilfe von Hunderten von Fake-Accounts Artikel zur deutschen Geschichte um, erfanden Fakten, relativierten den Holocaust. Ob die Täter wirklich gestoppt wurden, ist bis heute nicht klar. Der Podcast Sockenpuppenzoo nimmt ihre Spuren auf und fragt, wer sind diese Menschen und können wir Wikipedia heute wirklich noch vertrauen? Den Podcast Sockenpuppenzoo finden Sie in der App der ARD Audiothek und den Link dorthin natürlich auch in unseren Shownotes. Bei Fragen oder Rückmeldungen zu dieser Podcast-Folge oder zu unserem Podcast allgemein, darüber freuen wir uns auch, wenn Sie uns eine E-Mail schicken. Unsere Adresse lautet crimetime@mdr.de. Mein Name ist Mathis Kiesig und ich bedanke mich noch bei Ingo Naumann für die Produktion dieser Folge und bei Ihnen fürs Zuhören bis zum Schluss. Bis zum nächsten Mal.
Das war ARD Crimetime. Produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk.